Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn sie im Lido in Paris aufgetreten ist, dann saßen Brigitte Bardot oder auch mal Onassis im Publikum, um ihr zuzusehen. Miss Longlegs, Miss Lange Beine wurde sie genannt. Ihr Name stand für Glamour, für Glitzer, für atemberaubende Showacts. Ob tanzend, singend, moderierend oder auch mal hoch oben unter der Zirkuskuppel schwebend, diese Frau hat ihr Publikum immer fasziniert. Was für eine Ehre, dass sie aus ihrer Wahlheimat Frankreich angereist ist, um uns über ihr aufregendes Leben zu erzählen. Marlène Scharell zu Gast auf dem Sofa. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Marlène, du hast eben schon angedeutet, du kommst ja aus Hamburg und bist nicht mehr oft hier in deiner Heimatstadt. Was ist das für ein Gefühl, dann hier wieder zu sein?
Na, ich werde dir anvertrauen. Ich bin heute Morgen ja mit meiner Enkeltochter vom Flughafen durch die Hochallee gefahren und ich hatte wahnsinnige Herzklopfen, denn da bin ich aufgewachsen. In der Hochallee 115. Und ich habe es meiner Enkeltochter gezeigt. Sie sagt, hier war ich als kleines Kind. Das Gefühl und alle Häuser und alle Straßen, durch die wir gefahren sind, hat mich an diese Zeit erinnert. Und ich muss dir sagen, ich hatte Tränen in den Augen.
Das glaube ich. Ja. Was war das für eine Zeit, in der du da in der Hochallee warst?
Das war nach dem Krieg. Ne? Du weißt, ich bin 44 geboren.
Was man nicht glauben kann.
Ich habe in den Trümmern gespielt, allerdings nicht in der Hochallee. Das war immer eine feine, sehr feine Gegend. Und wir haben dort in einer Wohnung gewohnt mit 6 Zimmern. Eine wunderschöne Wohnung. Allerdings mit 6 Familien. In jedem Zimmer lebte eine Familie. In dem Zimmerchen, wo ich mit meinen Eltern lebte, wurde am Tag der Tisch zur Seite gerückt, die Stühlchen wurden weggetan und es wurde dort trainiert. In der Hochallee bin ich auch, meine erste Ballettschule war Anneliese Sauer, auch in der Hochallee. Die ersten Stunden habe ich dort bekommen. Also der Anfang war wirklich dort. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass ich das mit viel Emotionen dir jetzt sage.
Ja, das glaube ich. Aber du warst glücklich. Es war eine glückliche
Zeit. Natürlich war ich glücklich. Ich habe ja nichts anderes gekannt. Man lebte eben mit 6 Familien zusammen. Das ging wunderbar. Das waren 5 Witwen mit ihren Kindern und meine Eltern und ich. Das ging wunderbar. 9 Jahre habe ich da fast gelebt. Ja, und dann ging es nach Paris, das erste Mal.
Genau, dann kam die große Zeit.
Nein, noch nicht so schnell.
Ja, langsam. Aber wie das dann
Aber erst der Beginn war dann irgendwann gestartet.
Ja, und darüber musst du erzählen. Das ist wirklich sehr aufregend, was du alles erlebt hast. Marlène Scharell war vor 21 Jahren zuletzt zu Gast auf dem roten Sofa. Das wurde ja mal Zeit, dass sie wiederkommt. Christopher Braun hat beeindruckende Bilder aus ihrem Leben.
Die großen Showbühnen dieser Welt sind jahrzehntelang ihr Zuhause. Sie tanzt im berühmten Lido in Paris, hat in Las Vegas ihre eigene Show und macht als Sängerin und Moderatorin Karriere.
Welcome to the 28th Eurovision Song Contest.
Doch zum Star wurde sie nicht über Nacht. Nach dem Krieg wächst sie als Angela Mieps in Hamburg auf. Ihr Vater, ein erfolgreicher Kraftathlet, erkennt und fördert ihr Tanztalent. Statt Schule tourt sie mit ihm als Angèle und Corinne quer durch Europa. Doch mit 19 will sie selber Karriere machen. Erst versucht sie es als Sängerin, dann gegen den Willen ihres Vaters als Revue-Tänzerin in Paris und schafft in kürzester Zeit den Durchbruch. Nun als Marlène Scharell wird sie schnell zu einem der ganz großen Stars des Revue-Theaters und wird als Dauergast auf den Showtreppen der großen Unterhaltungsshows auch in Deutschland bekannt. Ein Weltstar made in Hamburg. Marlène Scharell.
Oh, danke für die. Das war so süß, was ihr hier gemacht habt. Und auch meine Eltern waren da. Hast du gesehen?
Ja, habe ich
meine
gesehen.
Eltern. Und wow, danke.
Es ist wirklich fantastisch, was du alles getragen hast.
Ging direkt wieder mal ans Herz.
Ja, es ist ja auch sehr emotional, auch das zu sehen aus dem eigenen Leben. Wie ist das für dich, wenn du dich dann siehst in diesen Glitzersachen, in diesen Revue-Klamotten? Ist das wie aus einer anderen Welt oder kommt das gleich alles wieder hoch, wie das war?
Es ist eine tolle Erinnerung, natürlich. Es gehört zu meinem Leben und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Denn ich meine, es ist nicht jedem gegeben, dass er sich so präsentieren darf und ich erfolgreich. Erfolgreich, es war ja erfolgreich. Nein, und dann vielleicht das Wichtigste überhaupt an der ganzen Sache, ich war mit meinem Mann zusammen. Ich habe den richtigen Partner gefunden und wir waren ein Team. Es war einfach eine, und ich habe es sogar noch geschafft, ein Kind zu machen.
Ja, und zwar in einer Zeit.
Und ein super Kind. Ja. Weil man sagt ja immer, ach, das und Job und diese, du kannst doch keine Kinder machen. Früher hatte man mir gesagt, du darfst doch keine Kinder machen. Das ist doch blöd, du machst jetzt Karriere. Und wie gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe sogar ein Enkelkind, ein Traum.
Ist ja auch heute mit deiner Enkelin.
Die hat mich begleitet.
Ja, aber das war ja in einer Zeit, wo du auf dem Höhepunkt deiner Karriere warst, als du dein Kind bekommen hast.
Ja.
Wie habt ihr du und dein
Mann alle waren dagegen.
Und
alle
haben es geschafft.
Das ist doch verrückt, man macht doch kein Kind, wenn man deinen Beruf hat. Und ich habe das durchgezogen, wie so oft in meinem Leben. Ich hatte das einfach das Gefühl, ich brauche es. Es muss eine Kontinuation geben, eine Fortsetzung.
Ja, ja.
Wir hauen ab, wir müssen weg und dann bleibt nichts. Nein, das geht doch gar nicht.
Ja, toll, dass du das gemacht hast. Und habt ihr sie dann immer dabei gehabt, wenn ihr unterwegs
wart? Solange die Schule nicht begonnen hatte, bis zum 6. Lebensjahr, war sie immer bei uns. In den Garderoben, in den Studios, in den Showräumen, wo immer auch. Aber dann begann die Schule und dann wurde es natürlich sehr viel komplizierter. Das war dann ein Familienleben. Mal ganz schnell für 24 Stunden nach Hause fliegen, ist alles in Ordnung, wieder zurück. Also vielleicht war ich nicht die tollste Mutter der Welt, aber ich habe sie geliebt. Damals wie heute, sie ist das Größte für mich, was ich gemacht habe.
Wie schön, wenn man das sagen kann, wenn man sich daran auch so erfreuen kann, dass das die richtige Entscheidung war. Es gibt so viele schöne Bilder von dir, Marlene. Wir haben uns jetzt für einen Ausschnitt nochmal entschieden aus der NDR Talkshow vor Jahren. Das war so richtig die große Bühne. Das haben wir heute gar nicht mehr. Gibt es überhaupt noch Revue-Theater in dem klassischen Sinne?
Doch, in Las Vegas gibt es noch.
Das gibt es noch in Las
Vegas. Oh ja.
Ja. Aber hier bei uns, oder? Nicht.
Das ist ja auch eine Frage des Geldes, nicht? So große Shows sind sehr kostspielig, finanziell. Und vielleicht hat sich auch der Trend ein bisschen geändert für eine andere Art von Leben. Aber ich denke, dass Musik und Tanz immer aktuell sein werden, immer.
Ja, es ist auch schön anzugucken. Also wir gucken mal kurz rein in die NDR Talkshow. Damals, das war wirklich noch ganz großes Kino. Das sieht man heute so nicht mehr in der Talkshow.
Abanda ist wieder da, Abanda ist eine Band mit Schwung und Temperament und alles freut sich und lacht, weil sie Musik heute macht. Und über Rio de Janeiro, da klingt durch die Nacht das Lied der Musicband, das heute das Glück hat gebracht und immer wieder lockt es nötig die Zeit, die lacht man nie so wie heute für eine Liebe bereit.
Wow. Ein Wirbelwind, auch mit diesem Kleid.
Naja, man war jung, ne? Eine schöne Zeit.
Also
ich erinnere mich, Bettina, ich erinnere mich sehr gern an diese Zeit.
Und du warst ja auch oder bist ja so ein Multitalent. Also du konntest ja tanzen, du konntest singen, du konntest mehrere Sprachen. Und dann kam ja noch der Zirkus dazu, also die ganze Akrobatik.
Ja.
Was hast du am liebsten gemacht? Kann man das sagen oder alles gleich?
Ich denke, das war diese Kombination, die mir so gut gefallen hat. Weißt du, Entertainment, was ist Entertainment? Dich zu unterhalten. Du musst singen, du musst tanzen, du musst lustig sein, du musst Spaß haben, du musst gut sprechen können, du musst mehrere Sprachen können. Das ist alles Entertainment. Und ich glaube, vielleicht die beste Schule war damals für mich in Amerika. Mhm. Denn da war das selbstverständlich, dass du das alles konntest.
Stimmt, und dadurch hattest du auch so eine relative Alleinstellung in Deutschland, weil es nicht viele gab, die das alles konnten.
Oh, da Katharina Valente.
Ja gut, aber die war ja nur auch ein Superstar.
Vorbild. Ja, aber sie war bekannt, sehr bekannt in Deutschland.
Ja, aber es gab nicht viele, die das so alles so perfekt konnten.
Ja, man früher hatte man in Deutschland immer die Meinung, du kannst nur singen oder du kannst nur tanzen oder du kannst nur sprechen. Aber du kannst nicht alles. Man hatte diese Anschauung von den Künstlern. Weißt du, jeder durfte nur eine Sparte machen. Aber ich finde, die Unterhaltung, dazu gehört alles dazu.
Ja, finde ich auch. Und deswegen gucken wir nämlich jetzt nochmal auf den Zirkus. Die wunderbare Welt des Zirkus, so heißt der Abend, den Sie am 25. Dezember ab 20.15 Uhr hier im NDR sehen können. Eine atemberaubende Reise ist das durch die spektakulärsten Zirkusshows im deutschen Fernsehen. Und da darf Marlene Scharell natürlich nicht fehlen.
Trägern, da stand ich im Freien.
Was war da los? Was warst du gerade bei der Radfahrnummer.
Weißt du, als ich ganz oben stand, da so Pyramiden wurden aufgebaut und als ich oben angekommen war, das Kostüm kam in der letzten Minute und war sehr sitzend, sehr gut. Aber als ich so machte, stand ich im Freien. Aber der Regisseur hat ganz schnell geschaltet.
Ja, was macht man da?
Also dann ja, was macht man da? Was macht man? Was soll man denn da machen? Was macht man da?
Oh, herrlich.
Und, aber man bekommt einen Schreck, weil es ist ja live.
Ja, klar. Ne? Und diese Nummer da oben, ich meine, unter der
Zirkusgruppe. Das war eine andere Sache.
Aber das war
da hatte ich gerade ein Baby bekommen. Die Luftnummer. Angelina war vielleicht 6 Monate alt. Ich hatte noch so ein bisschen Speck auf
den Hüften. Kurz danach?
Ja, ja. Und die war waghalsig. Die habe ich den ersten Tag geprobt in Luxemburg bei den Artisten. Toll. 3 Meter Höhe. Super. Alles geklappt. Und als ich im Zirkus Krone in München ankam, war das Ding plötzlich 9 Meter hoch.
Oh nein.
Da habe ich schon Schreck bekommen, weißt du? Du machst ja das in 2-3 Tagen. Wir sind ja keine getrainierten Artisten, die ihre Darbietung über Monate trainieren. Du machst es in 3 Tagen. Das ist dann manchmal, gewisse Dinge sind ein Risiko.
Ja, Alter.
Aber da ist dann der Ehrgeiz, weißt du, der, was kann ich? Und ich will das und ich zeige das euch.
Ja, da bist du auch dann eisern, ne? Da gehört auch viel Disziplin.
Also dann, wenn jemand dir sagt, also ich erinnere mich noch an die Eurovision-Sendung, ein ganz anderes Thema.
Da hast du ja den Grand Prix moderiert.
Da hat man mir gesagt, das kannst du doch gar nicht, du bist doch keine Moderatorin. Und das war eine der ersten Sendungen, wo ich nur moderierte, eben nur moderierte.
Ja, ja.
Und als die das mir in der Garderobe sagten, kurz vor dem Auftritt, was glaubst du, wie ich sauer war? Jetzt zeige ich es euch richtig. Weißt du, den inneren Schweinehund überwinden, sagen, das kann ich doch. Natürlich kann ich das. Irgendwie schaffen wir das schon.
Und du hast es toll gemacht. Ich glaube, 500 Millionen haben da zugesehen.
Damals. Ja, wenn du es mir jetzt nachher sagst, noch einmal im Nachhinein, bekomme ich jetzt noch Lampenfieber.
Und in 3 Sprachen. Du hast ja alles immer in 3 Sprachen.
Ja, das war ja früher ganz anders. Weißt du ja, ne? Hast du gesehen. Drei Sprachen musstest du sprechen und ohne Prompter und ohne Karten. Du musstest es einfach auswendig lernen. Und das ist nicht einfach, wenn du einen Interpreten hast, der ja, da sind ja fast 4 Eigennamen, nicht? Der Komponist, der Bandleader, der Interpret und der Titel vor allem des Liedes. Mhm. Das sind ja alles Eigennamen, die du behalten solltest. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmer wir hatten. Das war, ja, ich war nervös. Ich gebe es dir.
Hat man aber nicht gesagt.
Ich gebe es zu.
Hat man
ich war
nicht
nervös.
Gesagt.
Sehr nervös.
Was würdest du sagen, weil wir gerade auch beim Zirkus waren, was ist das Faszinierende an der Zirkuswelt?
Ja, es ist eine magische Welt. Das ist für groß und klein. Weißt du, wir sind fasziniert, wenn wir die Zirkuswelt sehen, weil will ich dir etwas ganz Wichtiges sagen. Ich glaube, dass es in keiner Branche so ein Zusammenhalt existiert wie gerade bei den Artisten. Wenn einer krank wird, halten alle zusammen. Es ist wie eine große Familie. Also so habe ich es empfunden. Und das ist etwas Wunder. Das ist ähnlich bei den Tänzern.
Ja,
Tänzer haben die gleiche Mentalität. Wenn du dich verletzt, alle sind da. Ich habe die Creme, ich habe die Tabletten. Du musst das nehmen, dieses Pflaster und das. Und du bist morgen wieder fit. Und genau das ist bei den Artisten. Dieser Flair und auch der Erfolg natürlich. Ne? Der Erfolg. Mhm. Großartige Artisten sind jeden Abend erfolgreich. Ne? Und das ist auch ein emotionales, tolles Gefühl, nicht Erfolg zu haben.
Ja.
Nicht nur Geld verdienen, Erfolg ist auch sehr wichtig.
Applaus, ne?
Der Applaus, hallo.
Menge. Das passt wunderbar natürlich zu unserem nächsten Beitrag. Auch wenn es nicht mehr so wie früher ist, es gibt trotzdem immer noch Familien in Deutschland, die eben diese Zirkustradition hochhalten. Der Zirkus Frank ist dafür ein leuchtendes Beispiel und den stellt Ihnen Karin Rowold jetzt vor.
Gleich ist Vorstellung und Mary Lou macht sich fertig. So, wie sie es von ihrem Vater gelernt hat, dem Puppenspieler im Zirkus Frank.
Nun, wir sind euch gut, oder ich gehe.
Jetzt muss ich sagen, halt ein, du kleiner Mann.
Halt ein, du kleiner Mann. Er hat mir das halt gezeigt, wie das geht und wie man das spricht. Andere Tiere oder so allgemein, so Theaterstücke.
Vor 10 Jahren waren wir schon einmal hier bei Mary Lou und ihrem Vater Patrick Sperlich.
Die 10 Jahre sind vergangen wie im Flug. Ne? Sag mal, ich kann mich heute auch richtig daran erinnern, wie das da genau war. Er ist ein richtiges Fräulein geworden, ne? Früher war es ein kleines Kind, wollte immer nur Hula-Hoop machen.
Training damals.
Los, hopp, das vier Reifen. Und die Beine gerade und die Hände gerade halten. Die Hände nach hoch, Hände nach hoch. Nein. Ich weiß doch.
Inzwischen ist sie 16 Jahre alt und die achte Artistengeneration.
Mit 6 habe ich dann angefangen, war das erste Mal bei Manege mit den Hula-Hoop-Reifen. Jeden Tag gelernt, geübt und jetzt kann ich's.
Ihr Bruder Alejandro ist 9. Die Geschwister müssen wie alle hier mit anpacken. Seit über 200 Jahren ist die Familie im Zirkusgeschäft.
Mein Alltag ist eigentlich aufstehen, dann arbeiten, also vorne oder so noch alles sauber machen. Auch wenn man nicht im Zirkus arbeitet, muss man ja auch irgendwas sauber machen, aber wir kennen das schon immer so.
Alejandros Künstlername Pepino der Clown.
Ich bringe halt die Menschen zum Lachen. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht.
Der Zirkus ist im Wandel. Die Plätze sind kleiner geworden und Tiershows nicht mehr gefragt.
Das ist Gypsy, die ist unser einziges Tier hier beim Zirkus. Wir hatten viele Tiere, also ich glaube 9 Pferde und 6 oder 7 Ziegen. Wir hatten auch Hasen und Meerschweinchen, so Kleintiere. Wir haben das ja immer gemocht, mit Tieren zu arbeiten und so, aber das machen halt die Plätze nicht mehr möglich. So.
Vor allem für Kinder war Zirkus früher noch eine Attraktion.
Es ist schon traurig, dass keine Kinder mehr so Zirkus mögen, weil Zirkus ja eigentlich richtig schön ist. Aber wenn der Zirkus halt immer weitergeht, mache ich das auch immer weiter.
Zirkus Frank hat ein neues Programm ganz ohne Tiershow. Die Vorstellung heute ausverkauft. Patrick Sperlich präsentiert seine Familie. Gleich verschwindet der Vater hinter den Kulissen.
Es wird immer gefährlicher. Also eigentlich traue ich mich manchmal gar nicht, da reinzugehen und zuzukommen. Ich bleibe mir mal gerne hinterm Vorhang, wenn sie in der Luft ist, weil ich will das manchmal gar nicht sehen.
Kräfter den Träger.
Also verständlich, immer stolz, wenn man die Tochter so in der Manege sieht.
Marie-Lou, Sperling.
Ende der Vorstellung, aber für den Zirkus Frank ist noch lange nicht Schluss.
Ja, toll, dass Sie das so weitermachen. Marlene, das ist ja auch Vater und Tochter. Du und dein Vater, ihr wart ja auch ein wichtiges Gespann. Und zwar sehr früh. Du hast ja eben schon erzählt, ihr habt schon in eurer Wohnung damals
trainiert. Ja, in Wohnung,
trainiert.
Zimmer.
In eurem Zimmer, genau.
Zimmer.
Was waren das für Kunststücke, mit denen du angefangen hast?
Voltigen, Akrobatik, gesteppt, getanzt, gesungen. Alles gelernt, von klein auf.
Und dein Vater war praktisch dein Lehrmeister?
Mein Vater war mein Lehrmeister. Und als mein Vater erkannte, dass ich Talent habe für musische Dinge, zum Singen, Tanzen, hat er mich zur Ballettschule geschickt.
Auch ganz früh?
Schon. Ganz früh, da war ich 7 Jahre alt. Und das kostete ja Geld, weißt du. Und ich ging zunächst 3 Tage die Woche. Und Anneliese Sauer, die damals die Ballettmeisterin war, warum kommst du, Miepschen, warum kommst du denn nicht jeden Tag? Und ja, war ja schwierig. Ne? Sagte ich, hör zu, du kommst jeden Tag und der Papa bezahlt nur eine Stunde, einen Tag.
Ach, das
war
toll.
Weißt du, an einer Karriere arbeiten viele. Sie war eigentlich auch beteiligt, denn sie hat gesagt, du hast Talent. Sie hat das gefördert.
Eben, es ist wichtig, dass das Talent von jemandem gesehen wird.
Der Papi hat das natürlich entdeckt, hat gesagt, sie ist musisch begabt. Immer wenn Musik im Radio spielte, stand ich auf und fing an zu tanzen. Ich war eigentlich recht schüchtern, aber die Musik war stärker als jedes Gefühl für Schüchternheit. Und dann sagte er, sie muss Ballett haben. Sie muss Ballett haben. Sie hat Talent.
Und dein Vater, der kam ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt, aus einem ganz anderen Beruf. Was hat er gemacht?
Mein Opa war Bäckermeister, Konditormeister in Schlesien. Eine ganz bürgerliche, wunderbare Welt. Heil und perfekt. Und dann kam der böse Krieg.
Und wie kam denn dein Vater dann dazu?
Weil er ein exzellenter Sportler war.
Ach so, okay.
Sehr sportlich begabt. Ich glaube, die Olympiade in Berlin war 33, ist es richtig?
Ich glaube, 36.
Ja, 36, genau. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt ja erst 16 Jahre alt, wurde also zurückgestellt. Er war sehr, sehr begabt im Turnen. sehr begabt. Und so ist er nach dem Krieg ohne Job was machen, sehr jung, und hat in einem Theater, ich glaube, das kennst du auch, das frühere Allotria, war auf der Reeperbahn in Hamburg.
Ah, okay.
Da verlegte er Rohre, um irgendwie zu überleben, zu essen.
Ah. Und da ging das.
Und da hat er die Artisten proben sehen, trainieren sehen auf der Bühne und hat gesagt, das kann ich doch auch. Das kann ich doch auch. Und ist so eingestiegen in den Job der Artistik.
Ja. Und du hast auch mal erzählt, das war nicht immer so ohne. Dein Vater war sehr streng.
Ne? Ja.
Wie hat er dich denn trainiert dann? Wie war das für dich?
Ja, ab und zu gab es schon mal eine Ohrfeige. Ja, ja. Du, ganz ehrlich, ich habe den Handstand genau in einer Woche gelernt. Nicht, weil ich so talentiert war. Die Ohrfeigen taten weh.
Oh, das ist ja auch nicht so.
Nein, ohne. Du guckst mich an, oh, wie furchtbar.
Hat man ja damals.
Es war früher strenger. Mhm. Und es war eine ganz schwierige Zeit, Bettina. Mhm. Eine schwierige Zeit nach dem Krieg. Du musstest irgendetwas machen, um wieder zu existieren, um zu leben, um zu überleben. Mhm. Also wenn man das heute erzählt, dann sagt man, oh, wie furchtbar, das wäre doch gar nicht möglich. Ich habe den tollsten Papi gehabt der Welt. Ich habe alle großen, tollen Dinge von ihm gelernt. Die Sprachen, ich habe damals, heute vielleicht nicht mehr, weil ich nicht so oft in Deutschland mehr bin, aber früher sehr gut Deutsch gesprochen. Ich habe viel von ihm gelernt.
Du bist
sehr
ja nicht viel. Zur Schule gegangen.
Ich bin nicht zur Schule gegangen, nein. Ich hatte einen tollen Papi.
Und deine Mutter? Also ihr seid ja dann, du und dein Vater, ihr seid ja als Duo aufgetreten.
Genau.
Und seid ja auch rumgereist.
Mami war mit dabei natürlich.
Die war dabei und natürlich. Hat dann euch so, sozusagen versorgt.
Versorgt, genau, wie das früher eben so war.
Und was war das für ein Programm, was ihr da zu zweit gespielt habt?
Das habe ich ja gerade erwähnt.
Ja.
Voltigen, Akrobatik.
Also so ein buntes
Potpourri. Ein artistischer Cocktail, wenn du so willst.
Ja.
Ne? Und das war recht erfolgreich. Und als ich dann zu groß wurde für den Papi, der Papi war ja kleiner als ich, fragte er, was machst du jetzt? Ich wollte Modezeichnerin werden.
Ach so.
Weil ich hatte Talent zum Zeichnen, zum Malen. Und da habe ich gesagt, ach eigentlich, denn du musst bedenken, wenn du als achtjähriges Kind auftrittst und Erfolg hast, die Leute sagen, bravo Kleine, und bekommst sogar Schokolade in die Garderobe, findest du das ganz toll. Und dann einmal, ich erinnere mich an die eine Situation, als die Mami sagte, aber Georg, das Kind muss in die Schule. Sie muss richtig schreiben lernen und lesen lernen. Und dann hat mein Papi mich, der war ja sowas von clever, hat gesagt, komm mal her. Was willst du lieber? Willst du in Hamburg in irgendeine Schule gehen oder willst du mit mir weiterreisen durch die ganze Welt? Die Antwort steht wohl schon klar. Ne?
Natürlich. Du, der Traum von Paris und von Frankreich, wann fing der an? Wann hat dir das so vorgeschwebt, dass du das möchtest?
Paris war für mich wirklich der Auslöser, als ich 8 Jahre alt war. Da hatten wir einen Vertrag, der Papi und ich, im Bobino in Paris. Wir wohnten in einer kleinen Pension in Montparnasse, Boulevard Montparnasse, gleich um die Ecke. Und einfach nur zu sehen, wie die Welt auch sein kann. Denn damals war in Deutschland alles am Boden. Nicht? Zu dieser Zeit, da war noch nicht Wirtschaftswunder etc. Da war alles noch sehr zurück. Ich kannte nur die Frauen schwarz gekleidet, Witwen meistens nur mit ihren Kindern. Und in Paris habe ich dann Frauen gesehen, die waren geschminkt. Die hatten hohe Absätze, die waren parfümiert, die hatten Pastell. Pastellfarben kannte ich gar nicht. Und da war mir bewusst, schon als 8-Jährige, hallo, so eine Welt gibt es auch. Und damals sagte ich zu dem Papi, Papi, wenn ich einmal etwas Geld verdiene, dann möchte ich hier leben. Und irgendwann ist es dann in Erfüllung gegangen.
Und das war ja auch ein hartes Stück Arbeit, also dahin zu kommen, ne? Dann nach Paris. Wir haben da hinten wunderschön, wir haben versucht, ein Revue-Theater so ein bisschen wie der Lido aufzubauen.
Das ist nicht wahr, nicht versucht, ihr habt es toll gemacht.
Ja, das werden wir ja gleich sehen, wir gehen dann nachher hin. Und dann musst du unbedingt erzählen aus dieser Zeit. Wir bereiten das schon mal so ein bisschen vor, weil das Thema Tanzen, dabei bleiben wir, die Freude am Tanzen, die verbindet auch die jungen Leute, die sich regelmäßig treffen im Kulturzentrum Listerturm in Hannover. Der Tanz ist nämlich die Verbindung zur Heimat ihrer Eltern und zu ihren eigenen Wurzeln in Bosnien. Andreas Moll hat sich diese ganz besonderen Tänze angesehen.
Mit bosnischem Hip-Hop kommt Semina Koslo an. Rap in der Sprache ihrer Familie. und der von Soraya Gacic und Amela Bajramovic. Musik ist bei der Verwandlung sehr wichtig.
Ja, privat höre ich tatsächlich eigentlich am meisten Zeit Balkanmusik, da aber auch ganz verschieden. Also wirklich Rock, Pop, die neuesten Hits, aber auch ganz alte traditionelle Lieder, die meine Eltern, also mit denen meine Eltern auch aufgewachsen sind, die habe ich auch in letzter Zeit lieben gelernt.
Sie ist Teil der Tanzgruppe Kut Sefta Hannover. Das bedeutet Kulturverein Liebe. Heute ist Übungsabend im Kulturzentrum Lister Turm.
Cool. Ganz traditionell werden immer die Haare geflochten. Wenn man jetzt irgendwie zu kurze Haare haben sollte, dann nehmen wir tatsächlich Fake-Haar und flechten das mit ein. Und natürlich muss noch alles schön glatt gebügelt werden, hier mit Haarspray und natürlich auch fest sitzen. Also der Hut darf nicht abfallen beim Tanzen.
Sie sind zwischen 17 und 20.
Okay. So, ich glaube, vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne. Was denkst du, was wehtut, ne?
Treffen sich mindestens einmal die Woche hier. Proben heute für den nächsten Auftritt. Deshalb auch die traditionelle bosnische Tracht.
Ja, die Herausforderungen sind tatsächlich die Schritte. Am Anfang ist es mir echt schwer gefallen, die Schritte irgendwie aufzunehmen. Aber irgendwann, ja, je mehr man in der Gruppe tanzt, desto einfacher wird es. Und man merkt, dass vieles auch aufeinander aufbaut. Und dann, wenn man dieses Taktgefühl hat, geht das eigentlich relativ schnell. Und man kann viele Tänze echt schnell erlernen.
Dieser Tanz, der Äder, kommt aus der Herzegowina.
Es gibt viel Geschichte dahinter und die man auch nicht vergessen sollte.
Meine Eltern sind auch vor ca. 30 Jahren hierher gekommen. Unsere Eltern sind teilweise vor 30 Jahren aus dem Krieg geflohen oder sind auch als Gastarbeiter hergekommen. Und da finde ich es wichtig, dass wir unsere Kultur und unsere Tradition nicht einfach vergessen. Aber ja, also nicht nur durch Tänze, auch durch Gerichte, die man zum Beispiel zu Hause kocht oder auch die Sprache, die man spricht.
Sie tanzen und zeigen die Vielfalt Bosniens.
Jetzt haben wir zum Beispiel die Trachten gehabt, die aus der Herzegowina kommen, aus Mostar. Das sind städtische Trachten, da gab es zum Beispiel kein Kopftuch. Dann haben wir Kopftücher, das sind dann andere. Dann gibt es so vom Dorf Tänze. Wir haben einen Tanz aus dem Sanjak. Da sind das zum Beispiel Röcke, weil sie von ganz oben aus dem Berg kommen. Das sind so verschiedene Bedeutungen. Und all diese Bedeutungen, das muss man natürlich auch erstmal lernen, wenn man selbst hier geboren ist und aufgewachsen ist. Und dafür bilden wir uns weiter im Seminar. Es ist dann immer sehr interessant, dass man da vieles Neues lernt. Aber die sind dort in Sarajevo, finde ich, statt. So ein ganzes Wochenende und dann lernt man da.
Sie sind fast alle in Hannover geboren. Gemeinsam halten sie eine Verbindung zum Balkan.
Da wir tatsächlich fast jedes Jahr in Bosnien sind und ich dort auch so viel Familie habe, wollte ich irgendwie, ja, meine Tradition und Kultur hier weiterleben. Da wir auch natürlich viel Bosnisch zu Hause sprechen, dachte ich, wäre es vielleicht nicht schlecht, irgendwie in Art von Tänzen, weil ich habe damals auch oft Hip-Hop getanzt, aber ja, irgendwie das Verbinden mit dem Balkan war ganz cool und dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, die mir das dann gezeigt haben und so habe ich dann angefangen.
Bei Kut Sefta, dem Kulturverein Liebe in Hannover.
Eine ganz andere Art von Tanz, was die jungen Leute machen, aber auch schön. Man merkt auch, was sie für eine, mit was für einer Leidenschaft die dabei sind. Ja. So, das ist jetzt unser Hamburger Lido. Was sagst du dazu?
Dem Architekten oder ja, dem. Es ist wirklich gelungen. Wirklich? Darf ich mich umdrehen?
Ja, natürlich.
Volle Stimmung.
Also hat es was von, ja, da, von
hat
damals
was,
auch.
Hat was von dem Flair von früher.
Ja, also jetzt musst du uns erzählen, wie das eigentlich kam. Also du hast als Kind schon gedacht, das möchte ich, da möchte ich hin. Aber wie hast du es dann realisiert, dass du wirklich dann im Lido aufgetreten bist?
Durch den Papi. Wir waren doch vorhin beim Thema bei Papi. Papi war ja dabei. Er ließ mich, wir waren zusammen, bis ich meinen Mann kennengelernt habe.
Aber ich meine, man kann ja nicht einfach zum Lido gehen oder es waren ja vorher noch die Folie Bergère.
Etliche Auditionen.
Genau.
Das ging alles nicht so rucki-zucki, wie du jetzt das erzählst, weißt du. Wenn man das so im Rückblick sieht, dann sagt man, ach, das war eine Blitzkarriere. Nein, ich habe begonnen mit 8 Jahren auf der Bühne zu stehen oder auch im Zirkus. Und der Erfolg kam eigentlich erst dann mit 18, nicht, in Paris.
Und dann ging man dahin und tanzte vor und dann
auch auch. Ich wollte unbedingt nach Paris, weil ein befreundetes Ehepaar, ein älteres Ehepaar, aber da waren noch immer sehr, sehr schöne Reste, ein mondänes Tanzpaar. Das gab es früher, mondäne Tanzpaare, kennst du?
Kenne ich nicht in Ausland. Okay.
Naja, du bist ja so ein Jüngelchen.
Naja, ich bin Jahrgang 60, ne? Also ich bin auch...
Jüngelchen. Ich würde gerne noch mal dahin. Und das war, da waren immer noch Reste. Und die haben zu mir gesagt, du musst nach Paris. Was machst du hier in Deutschland und in Skandinavien? Du musst nach Paris. Und dann habe ich gebettelt, mein Vater. Mein Vater sagt, ach wo, was machen wir in Paris? Und dann habe ich das durchgesetzt. Ich habe ihn fast erpresst. Ich sagte, sonst höre ich auf. Ich will nach Paris. Ich will wissen, ob das so ist, was die erzählen. Und es war so. Es waren große Bühnen, Riesenballetts, ein großes Orchester, alles live. Also die große, weite Welt, Showwelt. Mhm. Und das hatten wir damals in Deutschland nicht mehr. Das Varieté war tot. Das Musical gab es noch nicht. Es gab das Fernsehen. Und mein Vater hat sich die Hacken abgelaufen. Immer wieder hier zum NDR. Meine Tochter, soll sie vorsingen? Soll sie tanzen? Soll sie dies machen? Schauen Sie sich an, hier sind die Bilder. Die haben gesagt, lassen Sie doch Ihr Kind etwas Anständiges lernen.
Wirklich?
Ja.
Das war die Reaktion.
Sehen Sie. Und dann ist er rausgeschmissen, haben Sie ihn rausgeschmissen? Und zur Hintertür ist er wieder reingekommen. Aber Sie müssen sie anschauen. Also deswegen habe ich dem Papi unheimlich viel zu verdanken. Aber es sollte nicht sein. Wie man so schön sagt, der Prophet gilt nichts im eigenen Land.
Im eigenen Land. Und deswegen musst
du nach Paris. Hat es dann funktioniert. Singen, tanzen, schauspielen und einfach präsent sein, nicht Persönlichkeit. Ja. Das Musical ist vielleicht noch besser als die Show, die ich früher gemacht habe. Also noch kompletter, noch komplexer.
Ja, weil es auch dieses Multitalent.
Ja, also
man
das
muss
Multitalent,
einfach sehr viel können,
was man erwartet.
Ja. Und dann diese Vorstellung da im Lido. Heute ist der Lido ja, glaube ich, eher so ein Touristen.
Nein, gibt es nicht mehr.
Also, ach, den gibt's
Lido überhaupt, ist geschlossen. Nee,
es gibt aber doch Moulin Rouge.
Moulin Rouge gibt es, Folies Bergère gibt es auch noch.
Ja.
Aber das sind heute Touristenhallen geworden. Weißt du, da stehen 80, 90 Autobusse auf der Champs-Élysées oder im Pigalle. Das hat nicht mehr den gleichen Flair. Früher ging man ins Lido, das war ganz Paris. Paris ging ins Lido. Die feinen Leute gingen ins Lido, die große, weite Welt. Und du hast es erwähnt,
Brigitte Bardot,
Maurice Chevalier. Die haben sich dort getroffen. Was auf der Bühne los war, war genauso los im Saal. Weißt du, das Spektakel.
Ja.
Da waren die reichsten und populärsten Leute. Und das hat zum Beispiel zwischen den beiden Shows seine Verträge abgeschlossen.
Was?
Ja.
Da vor Ort?
Ja, vor Ort. Hat eingeladen ins Lido. Ambiente gut, alles gut. Nicht die gute Stimmung war da. Champagner hier und da. Und dann zwischen den Vorstellungen, also zwischen den beiden Shows, wurden die Verträge unterzeichnet. Und dann hat man noch mal aus Spaß sich die zweite Show angeschaut. Das war früher. Aber das ist eben auch schon etwas nicht mehr ganz up-to-date. Ne?
Was war denn das für ein Gefühl für dich dann? Du wusstest das ja, was da für Leute auch sitzen. Also,
ja, natürlich. Man fühlt sich gut.
Ja.
Man fühlt sich gut, weil was im Saal vor sich geht, ist genauso spektakulär, würde ich sagen, was wir auf der Bühne machten. Ne? Und das heizt natürlich richtig ein, um eine gute Show, um sich zu profilieren und einfach perfekt da zu sein.
Ja. Nein? Und wenn man die Kostüme anguckt, wie du da aufgetreten bist, Miss Longlegs, du warst ja, es war ja auch sehr sexy. Es hieß aber immer, du hattest, glaube ich, den Spitznamen die Nonne. Und du hast auch mal gesagt, innerlich warst du hochbeschlossen.
Ja, das hat eine deutsche Zeitschrift hat das mal. Ja, weil ich darauf Wert legte, dass man meine Arbeit bewundert und nicht mein Optisches. Obwohl ich heute, natürlich war das Optische sehr wichtig. Gar keine Frage. Aber früher habe ich die Zeitungsartikel alle zerrissen, sie war von bestechender Schönheit oder sowas, habe ich zerrissen und in Ascheimer.
Warum?
Aber wenn jemand dann schrieb, sie war so performant und sie hat uns vom Stuhl gerissen, die wurde an die Garderobenwand gepinnt. Das war gut. Also, weißt du, ich wollte, dass man respektiert, was ich mache und nicht das Optische.
Du wolltest nicht darauf reduziert werden.
Es hat natürlich wahnsinnig geholfen, gebe ich doch zu. Aber,
nee, aber ich verstehe schon, du wolltest nicht darüber,
nein,
nur darüber
wollte,
definiert
werden. Und wenn ich dann einem Journalisten gesagt, machen Sie auch topless? Ich sage, bitte? Und was reden Sie da? Ich bin so lange zum Ballett gegangen und studiere jeden Tag noch den Tanz und den Stepp und was weiß ich alles. Und ich soll jetzt hier top. Nein, ich frage nur. Mhm. Und so entstand dieser Artikel, die Nonne vom Lido.
Ach, nur weil du gesagt hast, oben ohne,
ja,
ist es.
Ja, das kommt für mich nicht in Frage. Verstehe. Das stand sogar in den Verträgen. Aber mich hat auch noch nie jemand danach gefragt. Hm. Nie, also früher. Ja, niemals. Ja. Dass irgendjemand, könnten Sie nicht auch, das wäre doch ganz toll. Und so. Ja. Und darauf war ich irgendwie, habe ich gesagt, muss nicht sein.
Das finde ich auch.
Wenn auch heute das ganz normal ist. Ich meine, heute am Strand läuft jeder topless rum. Aber damals die Erziehung, ich hatte auch eine strenge Erziehung. Weißt du, das hat auch mit dem Zuhause zu tun, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, in welchem Milieu. Und es war eine andere Zeit.
Ja, aber wie hat dein Mann Roger Papini, deine große Liebe, wie hat er es geschafft, dich dann zu erobern? Das war ja auch im Zolido-Zeit.
Na, das war gar nicht so eine tolle, schnelle Eroberung. Das ging nicht so rucki-zucki. Ich habe gesagt, da hat mich einer rumgescheucht auf der Bühne, dort soll ich hingehen. Und dann habe ich gesagt, hallo, für wen hält denn der sich? Der duzt mich, der kennt mich überhaupt. Ich habe mich für was Höheres gehalten, weißt du. Ich bin der Star vom Lido. Was macht denn dieser Heini da eigentlich? Wieso spricht der so klein da, als wenn ich da so eine Hubdohle wäre? Hallo? Und dann habe ich aber entdeckt, wie lieb er war und wie professionell. Und das hat mich dann schon fasziniert. Und dann war natürlich, ach, das war genau der Mann, es gab nur einen einzigen auf der ganzen Welt, der für mich bestimmt war. Wieso ich das Glück hatte, ihn zu treffen, weiß ich nicht. Ich habe so oft Glück gehabt in meinem Leben. Denn das ist übrigens eine Sache, ich glaube, du machst ja viele Dinge im Leben, beruflich, privat. Glück brauchst du auch. Und du musst es erkennen, wann es kommt. Ne? Mhm. Schön danach greifen.
Das stimmt. Und ihr wart ja unzertrennlich das ganze Leben lang.
Ja.
Du hast ja von deiner Tochter schon erzählt, du hast deine Enkelin erwähnt. Du hast deinen Mann ja auch die letzten Jahre eng begleitet und auch gepflegt, als er so krank war. Wie ist dein Leben denn heute, vor dem Hintergrund all dessen, was du erlebt hast? Wie lebst du heute?
Nachdem Roger mich verlassen hat, war es schwierig, Bettina. War wirklich schwierig. Ich wusste nicht, hat das überhaupt noch einen Sinn, das Leben fortzusetzen? Denn wir waren zusammengewachsen. Wir waren ein Team. Das war sehr schwierig für mich. Aber dann hatte ich wieder Glück. Da war meine Familie, mein Enkelkind. Und ich habe einen zauberhaften Schwiegersohn. Wenn du wüsstest, der ruft mich zweimal, dreimal am Tag an.
Echt? Das ist ja toll.
Und wenn ich das erzähle, meinen Freunden erzähle, das ist ja nicht normal. Ist doch nicht normal, dass er dich so oft anruft. Ich habe so ein Schwein jedes Mal gehabt. Wirklich. Glück ohne Ende.
Und du lebst ganz zufrieden mit in Frankreich, in diesem Ort?
Ja, ich liebe das Zuhause, in dem ich gelebt habe, am Schluss mit Roger. Ich möchte dort zunächst nicht fort. Aber ich gebe zu, dass ich oft Heimweh nach der Familie habe. Ja, das ist klar.
Marlene, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Leider ist die Sendung vorbei. Das ist
alkoholfreier Sekt.
Oh, wie schade. Wir feiern weiter.
Es war wunderbar. Morgen kommen die Kulturjournalisten Jan Ehlert, Katharina Marenholz und Daniel Kaiser. Kennen Sie alle als Eat, Read, Sleep. Jetzt kommen die Landesprogramme. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Tausend Dank und Prost, liebe Marlene.
Santé. Santé, santé. À toi aussi.